manche Dinge sind für die Öffentlichkeit nicht so geeignet, muss man auch fairerweise sagen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt da sitzen und sagen, hey, wir sind in Topform, alles fantastisch. Das ist es momentan nicht, es ist alles ein bisschen schwerer, aber wir sind durch, das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben Leverkusen auf Abstand gehalten, das war das Zweitwichtigste und jetzt müssen wir ein paar Dinge daraus lernen.
Es ist im Moment alles ein bisschen schwerer. Ja, das hat man den Bayern bei dem 1:1 im Rückspiel der Playoffs gegen Celtic Glasgow definitiv angesehen. Mit dem Last-Second-Treffer von Alphonso Davies schleppte sich der Rekordmeister gerade so ins Achtelfinale der Champions League. Doch die Leistung der letzten Tage war alles andere als meisterhaft oder königsklassenreif. Sind die Bayern in ihrer momentanen Verfassung und Besetzung überhaupt titelreif? Oder wird der Weg zum Finale der Horm 2.0 doch schwerer als gedacht? Und wir wollen aber auch auf einige Personalien heute schauen, für die es vielleicht mit Blick auf ihre eigene Zukunft beim Rekordmeister etwas enger werden könnte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bayernwoche. Wie immer in gewohnter Besetzung mit mir, Madeleine, und unserem Sport1-Chefreporter und Bayern-Experten Stefan Kumberger. Kumbi, ein wunderschönes Hallo auch an dich.
Hallo Madeleine, hallo da draußen.
Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, alles gut. Es war bitterlich kalt am Dienstagabend. Du warst ja auch im Stadion.
Ja.
Also es war, ich glaube, -4 Grad, aber die App hat gesagt, gefühlt -11. Also wir waren richtig durchgefroren und ich bin froh, dass es nicht zur Verlängerung kam.
Ja, das stimmt. Das hattest du ja Manuel Neuer auch kurz gefragt. Ja, da hilft dann selbst der sogenannte Zwiebellook nichts mit 1000 T-Shirts und 3 Pullis. Aber
Habe das Problem, dass ich tendenziell immer zu kalt angezogen bin. Ich bilde mir ein, wenn man so ein bisschen dünner angezogen ist, dann härtet das ab. Aber am Dienstag war das nicht der Fall. Das war ein Fehler, dass ich da so, wie soll ich sagen, ja, kühl angezogen daherkam. Selber schuld also.
Ja, jetzt wird es ja Gott sei Dank wieder ein bisschen wärmer und dann auch hoffentlich für die nächsten Spiele nicht mehr ganz so kalt. Ja, apropos Spiel, ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in unsere erste Rubrik und sprechen ein bisschen übers Spiel.
Die Analyse des Spiels.
Ja, also im Rückspiel war es dann doch nur ein 1:1 im eigenen Stadion gegen Celtic, reicht aber trotzdem für den Einzug ins Achtelfinale, denn im Hinspiel haben sie ja 2:1 gewonnen. Aber ja, die Leistung war wirklich alles andere als überzeugend, muss man sagen. Und mal wieder sitzen wir hier und müssen ja auch vor allem über die Defensive und diese immer wiederkehrenden Probleme sprechen, der Abwehr. Wie hast du das Spiel wahrgenommen, beziehungsweise nee, wir lassen uns erstmal in den O-Ton von Joshua Kimmich reinhören, bevor wir zwei dann das Ganze analysieren. So.
Oh, Dusel würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, wir hätten in der ersten Halbzeit schon ein Tor kassieren können. Wir hätten natürlich in der ersten Halbzeit dann auch eins machen können. Wir waren irgendwie ja, so zwischen der 10. und 25. hatten sie, glaube ich, oder zwischen der 5. und 20. hatten sie 2-3 gute Chancen, die schon alle aus Fehlern resultiert sind. In der zweiten Halbzeit haben wir es eigentlich ganz gut kontrolliert, fand ich. Hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, machen dann wieder so eine Verkettung von Fehlern, liegen dann hinten. Ich fand, danach haben wir jetzt nicht ganz den Kopf verloren. In der Vergangenheit war es dann echt manchmal so, dass wir da sehr undiszipliniert wild wurden. Das war diesmal ein bisschen besser. Man hat gemerkt, dass wir schon versuchen, noch ein Tor zu machen und wenn nicht, dann gehen halt in die Verlängerung, aber es war ja auch damals, als wir dann im Viertelfinale Villarreal rausgegangen sind, da wären wir eigentlich auch in die Verlängerung gegangen, haben da so ein bisschen den Kopf verloren und kriegen dann in der 93. Konter gehen raus. Das ist heute glücklicherweise nicht passiert, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, Dusel hat man nicht.
Ja, Kumbi, also Joshua Kimmich spricht es ja auch an, die Verkettung unserer Fehler, und zwar die aus der eigenen Abwehr. Ja, irgendwie gefühlt sitzen wir ja jede Woche hier und sprechen über die Fehler der Abwehr. Ich würde auch gerne ein paar Personalien durchgehen, aber gerne auch deine Einschätzung davor einmal.
Also um der ja, der Gerechtigkeit in unserer Bewertung gerecht zu werden. Gerechtigkeit, gerecht, okay. Es ist so, dass der Sturm oder die Offensive natürlich sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Das war nicht inspiriert, das war ideenlos, das waren teilweise Verzweiflungstaten. Und wenn man sich dann wirklich mal in eine gute Position gebracht hatte, dann war das dann teilweise kläglich abgeschlossen, weil man drüber geschossen hat zum Beispiel oder daneben. Also wir lassen jetzt mal bei unserer Kritik die Offensive nicht raus. Grundsätzlich zum Spiel muss ich sagen, die Enttäuschung rührt natürlich auch daher, weil wir davor das Spiel in Leverkusen erlebt haben, das ja einiges an Rekorden brachte, und zwar an negativen Rekorden. Klar, 0-0, man hat zu 0 gespielt, man hat nicht verloren, man hat Leverkusen auf Abstand gehalten, aber das war natürlich nicht Bayern-like und es hätte eigentlich nur einen verdienten Sieger geben müssen und das wäre Bayer Leverkusen gewesen. Also in dieser Gesamtsituation muss man das Celtic-Spiel, also das Rückspiel sehen und du sprichst die Abwehr an. Es war wieder das Problem der individuellen Fehler. Wenn wir zum Beispiel auf das Gegentor schauen, Leon Goretzka verliert da unnötig den Ball. Ja. Gleichzeitig klärt Minjae Kim da nicht konsequent genug, rutscht da ein bisschen seltsam in den Ball rein. Also,
ja, eigentlich das sind, ins Leere quasi die Grätsche.
Genau, das sind so Szenen, die sich leider Gottes wiederholen, diese individuellen Fehler. Ich sag gar nicht, dass das irgendwie am System liegt, sondern Vincent Kompany lässt ja sowieso schon etwas weniger wild spielen. Wir haben das am Anfang der Saison erlebt, da sind ja die Abwehrspieler teilweise ins Verderben gelaufen und viele Gegentore resultierten daraus, dass man sehr hoch stand, dass man sehr hoch gepresst hat. Diesen Harakiri-Fußball lässt Vincent Kompany ja ohnehin nicht mehr spielen und trotzdem erleben wir immer wieder so kleine Wackler, die dann ja großen Einfluss haben, negativen Einfluss auf das Spiel der Bayern.
Ja, ja, eben, du sprichst das ja an, also obwohl man ja eben dann gar nicht mehr versucht, so extrem zu pressen, dass auch, ja, eigentlich Dayot Upamecano, der mir im Hinspiel sehr gut gefallen hat, da er dann auch Man of the Match war, ich weiß nicht, er hat mir zum Beispiel auch neben Dyer viel besser gefallen als jetzt wieder neben Minjae Kim. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als würde Kim seine eigene Unsicherheit eben auch auf Upamecano übertragen.
Ja, treue Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Ich bin der Meinung, dass die beiden Innenverteidiger, die Stamminnenverteidiger, nicht kaltblütig genug sind und nicht abgebrüht genug sind. Und die beiden, die haben gute Spiele drin, aber das war in der vergangenen Saison auch schon unter Thomas Tuchel, dass wir immer wieder Spiele erlebt haben, wo die beiden sich nicht wirklich gut absprechen. Beide sind eher Typen, die sich manchmal an einen Innenverteidiger-Kameraden anlehnen müssen, die Orientierung suchen und gegenseitig können sie sich nicht immer diese Orientierung bieten. Also bei hohem Stresslevel sind beide größtenteils mit sich selbst beschäftigt, so ist mein Eindruck. Und dann kann man natürlich den Kollegen an seiner Seite nicht besser machen. Und wenn wir zurückdenken an große Innenverteidiger des FC Bayern, ein David Alaba zum Beispiel, wenn der neben Minjae Kim oder neben der Jude Upamecano spielen würde, dann wäre sein entsprechender Partner um 50% besser.
Ja, das hattest du ja diese Woche auch schon bei uns in unserem neuen Format Spotlight angesprochen. Jetzt haben wir natürlich kein Alaba und auch kein Boateng mehr in der Münchner Innenverteidigung. Könnte es für dich denn aber vielleicht trotzdem ein Eric Dyer werden oder hätte es vielleicht damals für mich, was ja auch immer noch für mich unverständlich ist, dass man Matthijs de Ligt verkauft hat. Für mich war er ein stabiler Posten in der Innenverteidigung und einer, der meiner Meinung nach auch zu dieser Führungsperson hätte werden können.
Ja, sehe ich auch so. Aber wir wissen ja um die Leistungen von Matthijs de Ligt jetzt derzeit bei United. Also den Matthijs de Ligt, den wir da erleben in England, den braucht man in München auch nicht. Und es war eine konsequente Entscheidung. Ich habe zwar auch dagegen gewettert, aber wenn wir uns die Taktik und die Strategie von Vincent Kompany ansehen, dann war Matthijs de Ligt einfach der nicht richtige Innenverteidiger. Und ähnlich ist es bei Eric Dyer. Der ist keiner, der großartig presst. Der ist auch keiner, der im Spielaufbau seine großen Stärken hat, sondern der ist eben zweikampfstark, der ist gelassen, also wie der sich da in Glasgow präsentiert hat.
Bringt da eine totale Ruhe rein.
Ja, einen Ruhepuls von 40, glaube ich, hatte der. Also der spielt halt diesen Heldenfußball, ich schmeiß mich rein, ich block die Bälle ab und so weiter. Aber das ist ja nicht das, was Vincent Kompany möchte. Vincent Kompany möchte ja, dass man dominiert, dass man einen guten Spielaufbau hat und dass man weit nach vorne presst. Und da ist Eric Dier der Falsche. Es wird spannend sein, ob Hiroki Ito sich da platzieren kann in der Innenverteidigung und ob er so schnell nach seiner ja doch langen Verletzung auf das Niveau kommt, dass er eine echte Alternative ist.
Ja, ich würde nämlich auch gerne eben einmal auf die Außenverteidigerposition schauen, sprich jetzt eben in dem Fall Stanisic zum Beispiel, der natürlich ja offensiv, würde ich sagen, auf der rechten Seite schon ein paar gute Aktionen hatte, aber auch bei dieser ersten Großchance zum Beispiel von Kühn, ich glaube, es war in der 15. oder 16. Minute, da sah er irgendwie auch gar nicht gut aus. Da hat er sich auch tunneln lassen. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass er ja aus dieser Double-Saison in Leverkusen, dass er dieser Leistung auch noch ein bisschen hinterherhinkt in München.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Aber da muss man auch die langwierige Verletzung mit einberechnen. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt nur auf das Papier schauen, diese Verteidigungsreihe, die gegen Glasgow aufgetreten ist, mit Guerrero, mit Minjae Kim und Upamecano und dazu Stanisic, das ist natürlich ein anderes Niveau, ein weniger hohes Niveau, als wir es schon in München immer wieder erlebt haben. Und klar, das ist Vergangenheit, man hat keinen Alaba mehr, man hat keinen Boateng mehr, man hat keinen Hummels mehr, man hat keinen Philipp Lahm mehr. Also die Namen lassen sich ja unendlich weit weiterführen.
Ja.
Da gilt es jetzt einfach nicht zu jammern, aber man kann es feststellen, dass die Abwehrreihe nicht mehr dieses Bollwerk ist, das es schon mal war in München.
Ja.
Und ich glaube, der Vergleich drängt sich natürlich auf, also ich glaube auch bei den Fans, da könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, bei den Fans hat man ja auch so diese Benchmark von früher, dass man sehr wenig Tore kassiert hat, aber die Zeiten der wenigen Gegentore, die sind ja eigentlich schon lange vorbei, also das hat ja auch schon unter Hansi Flick angefangen, mit Julian Nagelsmann ist es weitergegangen. Die ganz großen Zeiten, als der FC Bayern ein Bollwerk war, die sind offenkundig vorbei.
Ja.
Umso wichtiger, Entschuldigung, wenn ich jetzt in den Laberflash komme, aber umso wichtiger ist es eben, dass die Offensive auch funktioniert.
Ja.
Also wenn man hinten ein Tor kassiert, muss man vorne zwei schießen.
Ja, ja, über die wollen wir natürlich auch noch sprechen und dann ja auch den möglichen Ausfall von Harry Kane mit Blick aufs Wochenende. Nochmal, um auch dieses Thema der Abwehr auch abzuschließen, zumindest für den heutigen Podcast. Wir sind ja auch nicht am Anfang der Saison und es ist ja nicht so, als hätten die Bayern da jetzt irgendwie noch groß Zeit, diese Stabilität reinzubekommen. Das ist ja das Problem, weil man findet sich ja gerade in der wichtigsten Phase. Ich meine, klar, jetzt hat man Gott sei Dank mit dem Remis gegen Leverkusen irgendwie ein Zeichen setzen können mit Blick auf die Meisterschaft, aber man hat es natürlich auch irgendwie gerade so geschafft, jetzt ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen, aber trotzdem ist das ja nicht diese Dominanz, die man von den Bayern kennt und dieses Zeichen, dass die Bayern ja nun mal eigentlich auch jedes Wochenende oder jede Woche setzen wollen. Wir können da auch gerne nochmal bei dem O-Ton von Manuel Neuer reinhören. Der hat da nämlich auch nochmal drüber gesprochen.
Wir haben schon das ein oder andere Momentum gehabt, aber uns nicht belohnt, das ist klar. Dann in der Halbzeit auch der Ausfall von Harry. Ist schon nochmal leichter, wenn, glaube ich, vorne unser bester Stürmer im Zentrum noch mitwirbelt und dass wir Aluminiumpech hatten und auch Kasper gut gehalten hat, das steht fest, aber wir müssen es dennoch besser spielen hier gerade zu Hause und es war schon ein bisschen tough, muss man sagen, die letzten sechs Tage, die drei Spiele, klar, jetzt haben wir zweimal keine ganz so gute Leistung gezeigt, einmal in Leverkusen und heute auch nicht, wo wir jetzt nicht diese absolute Dominanz hatten. Aber am Ende geht es darum, hier weiterzukommen in den Playoffs. Leverkusen auf Abstand zu halten, und das haben wir geschafft. Das ist auch, sage ich mal, eine mentale Leistung, auch charakterlich, und so wie wir alles reingelegt haben, da können wir uns nichts vorwerfen, nur spielerisch geht es natürlich besser.
Ja, das war jetzt für Manuel Neuers Verhältnisse relativ deutlich in der Feststellung, dass die Dominanz fehlte. Allerdings hat er dann den Verweis gewählt, ja, das Ergebnis ist wichtig. Und das stimmt natürlich, da gehe ich vollkommen mit, aber der Anspruch ist natürlich ein anderer. Bei jedem anderen Verein würde man sagen, munter putzen, weiter geht's. Bei den Bayern ist das eben halt nicht so einfach, weil die Ansprüche ja auch selbst hochgeschraubt wurden.
Ja.
Und das schon seit Jahren, vielleicht seit einem Jahrzehnt, sprechen die Bayern davon, dass sie attraktiven Fußball spielen wollen. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn Niko Kovac 2 solche Spiele abgeliefert hätte in seiner Amtszeit als Bayern-Trainer, dann wäre die Kritik deutlich größer. Aber Vincent Kompany hat eben auch medial immer noch, ja, großen Rückhalt und vielleicht ein bisschen Welpenschutz. Weiß jetzt gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber man traut dieser Mannschaft beziehungsweise, ja, man traut es ihr zu und man gesteht es ihr zu, dass sich da noch was entwickeln kann. Und zum Thema Ergebnisfußball, Thomas Müller hat es vor dem Spiel gegen Bratislava gesagt, man muss jetzt noch kein Top-Team sein, es reicht, wenn man das im März, April, Mai ist. Aber durch den neuen Champions-League-Modus hat sich diese Crunch-Time, diese berühmte, ja ein bisschen nach vorne geschoben. Man hat ja jetzt schon, Anfang Februar, hat man diese entscheidenden Spiele. Durch die Playoffs hat man sich das natürlich auch selber eingebrockt. Und das ist eine Feststellung, die man machen kann. Durch diese Champions-League-Reform wird es schneller ernst. Nicht erst im April und Mai, sondern schon im Februar.
Ja, ja, eben. Und das ist ja genau das, weshalb ja dann auch jetzt die ersten Zweifel aufkommen und man sich eben fragt, ist dieser FC Bayern, den man da jetzt vor allem in den vergangenen 6-7 Tagen gesehen hat, überhaupt, ja, eine Mannschaft, der man sich vorstellen kann, überhaupt mal im Finale daheim dann zu stehen? Also ich mag es noch etwas zu bezweifeln, vor allem, ja, weil sie eigentlich ja immer für diesen attraktiven Fußball standen und es selbst ja eigentlich auch sein wollen. Kimmich aber, und so ehrlich muss man dann auch sein, es ja auch schon immer wieder angesprochen hat, dass sie eigentlich gerade nur noch Mittelmaß sind. Und ja, für mich ist dann irgendwie die logische Schlussfolgerung, Mittelmaß ist für mich keine Mannschaft, die dann im Finale daheim stehen wird. So ehrlich muss man dann auch sein.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, in welcher Folge ich es gesagt habe, aber ich habe im Herbst schon gesagt, mit dieser Defensive wirst du nicht die Champions League gewinnen können. Das ist jetzt einfach mal mein Befund, kann man gerne dagegen argumentieren, weil man ja jetzt im Achtelfinale steht, aber grundsätzlich so in der Gesamtheit wirkt das nicht titelreif. Ja. In der Bundesliga auf jeden Fall, da ist die Konkurrenz nicht so groß, aber wenn ich mir die anderen Mannschaften so anschaue, vor allem auch Real Madrid, wie gefestigt die sind, Leverkusen, wie sehr die Bayern da Probleme hatten, Atletico ist immer unangenehm. Leverkusen und Atletico sind ja die beiden Gegner, die jetzt warten. Am Freitagmittag ist die Auslosung. Könnt ihr übrigens dann auch bei Sport1 verfolgen, unsere Blitzanalyse auf sport1.de im Stream. Ja. Also titelreif ist das Ganze noch nicht. Aber es kann sich ja noch entwickeln, nur sehe ich das jetzt gerade nicht. Und Joshua Kimmich ist einer, der jetzt zweimal Alarm geschlagen hat, der gesagt hat nach dem Rotterdam-Spiel, wir sind kein Top-Team mehr, der gegen Kiel gesagt hat, als es hinten raus knapp wurde, naja, wenn wir unsere Prinzipien aufgeben, dann sind wir nur noch eine normale Mannschaft. Also er hat schon zweimal jetzt auf die Pauke gehauen und irgendwie ist trotzdem noch nichts passiert. Und
ja, man wartet noch ein bisschen auf diesen Weckruf.
So, genau, man wartet noch auf den Weckruf. Es erinnert mich ein bisschen an die vergangene Saison, als auch immer der Weckruf ausgerufen wurde und dann Max Eberl dann irgendwann mal gesagt hat, naja, also wir dürfen jetzt nicht nur vom Weckruf reden, sondern wir müssen uns von dem Ruf auch dann mal wecken lassen und jetzt mal endlich Gas geben. Das haben die Bayern in der vergangenen Saison geschafft, sonst wären sie nicht ins Halbfinale der Champions League gekommen. Aber aktuell, ja, weiß ich nicht, da kommt mir zu wenig. Allerdings auf der anderen Seite, wenn man sich mit Leuten aus dem Umfeld des FC Bayern unterhält, die zu Joshua Kimmich ein gutes Verhältnis haben, selbst die sagen, naja, ob das jetzt so richtig war, sich so in die Öffentlichkeit zu wagen, muss man auch hinterfragen.
Du meinst jetzt Joshua Kimmich, der da öffentlich drüber gesprochen hat, dass sie nur noch Mittelmaß sind?
Genau. Okay. Also Joshua Kimmich hat sich ja da doch kritisch geäußert. Ich habe es gerade aufgezählt. Und wie gesagt, da hört man rund um den Verein auch, nee, also hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Vielleicht kam der Alarm zu früh.
Okay. Ja, also am Ende ist es ja nun mal so, dass sie jetzt im Achtelfinale stehen und dann ist es ja erstmal auch egal, wie man da hinkam. Natürlich sehen wir das auch immer ein bisschen kritischer und wollen das hier natürlich auch kritischer analysieren. Aber man hat ja auch einfach gemerkt, wie unfassbar leer ja die Tanks der Spieler sind, einfach allgemein der Mannschaft. Aber ich meine, allgemein mit Blick auf die Entwicklung des Fußballs wird es ja immer so weitergehen. Und deswegen kann man jetzt nur hoffen, dass es für die Bayern einfach eine Woche war, wo man gesagt hat, okay, man versucht jetzt einfach nur diese Woche, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, zu überleben, was sie ja eigentlich dann auch getan haben. Und hofft dann eben, dass jetzt dieser sogenannte Weckruf dann auch wirklich eintritt.
Ja, insgesamt fällt jetzt unsere Bewertung des Spiels natürlich auch strenger aus, weil es war ein Heimspiel und es war ein K.O.-Spiel in der Champions League. Und das sind ja normalerweise die Momente, wo die Bayern immer da waren, wo die Bayern immer Leistung gebracht haben. Denken wir an die vergangene Saison gegen Arsenal oder gegen Real. Das war nochmal alles rausgeholt aus den Schläuchen. Und vielleicht kam dieses Celtic-Spiel, ja, vielleicht hat man es auch unterschätzt, aber grundsätzlich, da muss mehr kommen.
Ja, ich finde aber, um auch was Positives zu sagen, weil wir wollen hier ja nicht immer nur über negative Sachen reden. Ich finde, das, was ja Kompany auch gelungen ist, ist zumindest mal wieder diesen Teamgeist zu entwickeln und dass man wieder auch einen Glauben hat und eine gewisse Moral und dieser Zusammenhalt, dieser Intakte auch wieder da ist. Ich finde, das darf man jetzt nicht aus den Augen verlieren und auch vielleicht diese Woche, die die Bayern jetzt hinter sich haben, mit ja natürlich unbefriedigenden Ergebnissen, wenn man jetzt auf die Art und Weise guckt, wie sie die erreicht haben, darf man vielleicht jetzt einfach auch nicht zu hoch hängen, sondern man hat trotzdem das erreicht, was man wollte, Haken dahinter und dann muss man gucken, dass man jetzt wieder in die Spur kommt und eben auch wieder das, was weshalb man es, glaube ich, auch geschafft hat, darauf wieder den Fokus setzt.
Ja, und also nicht nur wir sind ja kritisch, sondern auch die Bayern intern. Also es ist ja nicht so, natürlich öffentlich äußert man sich beschwichtigend und sagt, hey, was wollt ihr eigentlich? 8 Punkte Vorsprung und wir sind im Champions League Achtelfinale. Aber da wird es intern natürlich auch angesprochen, was war denn da los? Weil die Bayern haben da nicht gespielt wie die Bayern. Ich habe Max Eberl ja nach dem Spiel gefragt, wie reagiert man jetzt als Sportvorstand? Lobt man die Mentalität oder schimpft man die Spieler aus wegen der ersten Halbzeit? Er wollte sich da nicht äußern, das gehöre nicht in die Öffentlichkeit, hat er gesagt. Aber er hat schon angedeutet, das ist Aufgabe des Trainers. Und wir wissen ganz genau, Vincent Kompany legt die Latte hoch, sieht sich selbst auch als Vorbild von seiner aktiven Karriere. Er ist jemand, der sich immer durchgebissen hat, der gegen alle Widerstände eine große Karriere hatte als Spieler. Und ich vertraue da schon drauf, dass Vincent Kompany intern die richtigen Worte finden wird.
Ja, das glaube ich auch. So, damit wollen wir jetzt zumindest mal das Thema der Defensive abhaken und haben ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass es ja leider in der Offensive auch nicht unbedingt rosiger aussieht. Deswegen gehen wir direkt rein in unsere nächste Rubrik.
Der Pechvogel der Woche.
Ja, ich würde sagen, wir starten rein mit Harry Kane, der ja in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Er hatte Probleme in der Wade, dann gab es aber irgendwie kurz die Verwirrung. Kane sagte zwar, es war die Wade, Eberl meinte aber in der Mixed Zone irgendwie, es wäre der Knöchel gewesen. Jetzt ist die Diagnose da, also wegen einer Einblutung in der Wade, die er bei einem Schlag erlitten habe, muss er jetzt in den kommenden Tagen kürzer treten. Das haben die Bayern zumindest nach einer MRT-Untersuchung mitgeteilt.
Und dazu zur Einordnung mit Einblutung in der Wade ist jetzt nicht irgendwie ein blauer Fleck gemeint, sondern das ist dann schon ein bisschen schlimmer, in Anführungszeichen.
Ja. Ja, und dann sieht man eben auch einen Harry Kane, der wirklich ja jedes Spiel auch durchspielt und selbst ja gegen Glasgow im Rückspiel ja auch schon angeschlagen, die erste Halbzeit dann doch irgendwie noch mit Mühe und Not geschafft hat. Stellt sich dann irgendwie wieder die Frage, braucht man vielleicht doch einen Kane-Ersatz?
Gute Frage.
Zumal man ja eben, was ja viele Fragezeichen zumindest bei mir hervorgebracht hat, man hat einen Kingsley Coman reingebracht. Gnabry ist dann ins Zentrum gerückt und es kam kein Thomas Müller. Über Müller wollen wir eh auch gleich nochmal sprechen. Aber ja, damit sieht man ja eben wieder, nachdem man Tell dann auch verliehen hat, dass es keinen, zumindest keinen richtigen, also ein 1:1-Ersatz wird es bei Harry Kane sowieso nicht geben, aber zumindest keinen Mittelstürmer, keinen klassischen Neuner.
Ja, aber da muss ich sagen, das ist natürlich auch eine Frage des Marktes. Da hat Max Eberl ja auch schon gesagt, man hätte über einen Kleindienst nachdenken können. Aber Fakt ist, die Bayern haben keinen Erik-Maxim Choupo-Moting mehr, keinen Sandro Wagner mehr, keinen Claudio Pizarro mehr, Stürmer mit enormer Qualität, die sich hinter den Top-Stürmern wie Robert Lewandowski oder Harry Kane angestellt haben. Das haben die Bayern derzeit nicht. Vielleicht denken sie da im Sommer um, jetzt ist es zu spät. Ja. Jetzt muss man eben durch. Ich habe auch gar nicht den Eindruck, dass die Bayern da irgendwie jammern, weil es war ja eine Entscheidung, die man sehenden Auges getroffen hat. Das war eine bewusste Entscheidung. Das kann man kritisieren. Ich sehe es gar nicht so eng, weil man ja doch viele Offensivkräfte hat, die auch mal vorne in der Sturmspitze spielen können. Dadurch verändert sich natürlich die Statik des Spiels, die Taktik der Bayern. Aber wenn man mal einen Kingsley Coman vorne reindrückt oder einen Leroy Sané, dann ist das jetzt nicht so falsch. Also da so viel, klar kommt es zu einem Qualitätsverlust, aber jetzt nicht in dem Maße, dass man sagen kann, oh, jetzt können die Bayern gar nicht mehr gewinnen. Also da stehen ja trotzdem noch hochqualitative Spieler auf dem Feld. Also das sind ja kein, ist ja kein Fallobst.
Ja,
ich habe mich,
ja,
hab mich nur gewundert, warum er Thomas Müller nicht gebracht hat.
Ja, ja, da wollen wir nämlich auch gleich drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne aber nochmal auch eine Sache ansprechen. Natürlich hast du da Top-Spieler, Top-Offensivspieler wie eben Sané, Olise, Coman und Musiala und wie sie alle heißen. Allerdings hatte man eben in dem Spiel, in dem Rückspiel dann schon das Gefühl, dass ja, dass sie alle so ein bisschen um den Strafraum herumdribbeln eben und aber dann diesen Anspiel oder diese Anspielstation namens Kane im Zentrum dann eben doch suchen. Und das ist ja auch das, worauf ja der FC Bayern schon immer eigentlich oder auch die letzten Jahre extrem drauf gepolt war, eben diese Anspielstation im Zentrum zu haben mit diesem klassischen Neuner. Deswegen ja, ich glaube, sie würden es oder sie schaffen es natürlich auch ohne einen Ersatz. Aber natürlich hat man im Spiel trotzdem auch gemerkt, dass es schwierig wird, dass diese kurzfristige Umstellung auch schwierig ist. Ich meine mich auch zu erinnern, im Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Leverkusen, da hatte, oder da ist ja Kane auch ausgefallen, da hatte man dann so eine Art flexible Lösung mit Olise und Musiala, die dann gemeinsam im Sturmzentrum standen. Und wir wissen alle, dass es am Ende ja mit dem 0:1 dann auch nicht gereicht hat. Deswegen, ich bin der Meinung, man sollte im Sommer dieses Thema ernst nehmen und dass man dann einfach einen Ersatz hat, dass wenn es dazu kommen sollte, und es wird immer wieder dazu kommen, dass Harry Kane mal ausfällt oder man ihm auch mal eine Pause gönnt, dass man einfach diese kurzfristige Umstellung nicht braucht.
Ist, glaube ich, auch eine spannende Frage für all jene, die uns zuhören. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptischer, ob man wirklich da einen Backup braucht. Aber meine Argumente sind natürlich schwach, weil du hast gerade die Gegenargumente geliefert. es ist schon aufgefallen, dass, dass da niemand parat war, der da entsprechend Harry Kane ersetzen konnte.
Ja, ja, und um einfach auch dann die eigene Qualität auch zu schützen, weil eben ein Olise, ein Sané und Coman und Musiala, die sind ja alle Top-Spieler, aber sie sind natürlich dann auch so gut, weil sie eben diese Anspielstation dann auch im Zentrum haben. Wir wollen aber auch noch, bevor ich das nämlich vergesse, reinhören, was denn Max Eberl dazu gesagt hat, ob man denn jetzt vielleicht doch über einen Kane-Ersatz nachdenken sollte.
Also Harry hat gespielt mit Problemen und die waren in der ersten Halbzeit dann einfach so, dass er keinen richtigen Sprint machen konnte, dass er nicht wirklich antreten konnte und dann macht es auch keinen Sinn im Knöchel. Und dann hat es auch keinen Sinn gemacht, weil wir brauchen schon eine Mannschaft, gerade wenn du jetzt körperlich so jeden Spieler brauchst, jedes Prozent brauchst, dann war es besser, King zu bringen und Harry zu schonen. Hoffentlich reicht das bis Sonntag. Und wir haben genug Stürmer gehabt. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Leroy und King kamen von der Bank, die haben beide das Spiel gedreht ein Stück weit und haben dazu beigetragen, dass der Fonsi das Ding dann reingestochert hat.
Ja, also Max Eberl sieht es ähnlich wie du, Kumbi. Man hat ja einfach auch diese Top-Spieler in der Offensive. Jetzt kann man sowieso nicht handeln. Deswegen würde ich auch sagen, ist nicht nur bei den Bayern das Thema abgehakt, sondern auch jetzt erstmal bei uns hier im Podcast. Und wir wollen über Thomas Müller sprechen, denn ich habe mich schon gewundert, warum er nicht, weil wenn es jetzt gerade einer tun könnte, der zumindest so ein bisschen diesen Mittelstürmer, diesen Neuner hat, dann wäre es ja für mich Thomas Müller. Am Ende kam er für gerade mal 24 Sekunden auf den Platz, hatte, glaube ich, keinen einzigen Ballkontakt. Wie siehst du die Thematik? Warum glaubst du, ich glaube, wir müssen da auch so ein bisschen zwei Aspekte beleuchten. Warum glaubst du erstmal, hat Kompany nicht direkt Müller als Kane-Ersatz reingeholt?
Ja, gute Frage. Ich glaube, er wollte da vor allem auf Kreativität setzen. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass Celtic mit der Kreativität der Bayern Probleme hatte, sondern vielleicht hätten sie mehr Probleme gehabt, wenn dieser Freigeist, wenn dieser Raumdeuter Thomas Müller da vorne gewirbelt hätte. Klar, Thomas Müller ist nicht mehr erste Wahl, das sieht er auch selbst nicht so und findet sich mit seiner Rolle ab. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, also wenn du schon so viele Zauberer auf dem Platz hast und Celtic hat so gar keine Probleme oder nur wenige Probleme, das zu verteidigen, dann wäre ein Plan B vielleicht richtig gewesen, zu sagen, okay, jetzt packen wir mal den Zauberstab ein. Und jetzt kommt die etwas rustikalere Gangart.
Ja, und vor allem, also klar, du hast es angesprochen, Thomas Müller ist nicht mehr sportlich gesehen der er mal vor ein paar Jahren war oder ist nicht mehr, macht vielleicht nicht mehr diesen extremen sportlichen Unterschied, aber trotzdem ist er für mich einer. Und wenn du dann ja auch gar nicht groß jetzt mal, blöd gesagt, eine andere Wahl hast, finde ich eben schon, dass Thomas Müller genau einer ist, den du dann da irgendwie den Ball zuspielen kannst. Und sei es dann doch irgendwie nur das Knie oder das Schienbein, das dann am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist. Ich hätte Thomas Müller eher gesehen als ein Serge Gnabry, der für mich da überhaupt keinen Unterschied gemacht hat und fast schon ein bisschen wie so ein Fremdkörper sich als Mittelstürmer versucht hat, was er einfach nun mal nicht ist.
Hat ja auch entsprechende schlechte Noten bekommen, Serge Gnabry. Und der zweite Aspekt, den du jetzt wahrscheinlich andeuten wolltest, genau, in Sachen Thomas Müller, sind die Aussagen von Lothar Matthäus, der in dieser kurzen Einwechslung eine Demütigung entdeckt haben will für Thomas Müller, weil man ja 24 Sekunden vor Schluss jetzt nicht unbedingt eine Clublegende einwechselt, sondern eher einen Jungspund. Da muss ich aber sagen, vielleicht war Thomas Müller auch einfach derjenige, der sich am besten warm gemacht hat, wo er sich vielleicht erhofft hat, Vincent Kompany, dass der den Ball ein bisschen länger halten kann. Allerdings 24 Sekunden, boah, also ja. Ich weiß gar nicht, ob das Thomas Müller jetzt so als Demütigung empfunden hat, aber es wirkt natürlich schon so, es ist ein bisschen ein Zeichen für die Zukunft. Lieber Thomas, das wird vielleicht deine Zukunft sein. Das wird vielleicht die Rolle sein, die ich dir als Trainer zuteile, nämlich maximal 15 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten oder auch mal 24 Sekunden. Und das ist eben so ein grundsätzliches Zeichen, das vielen Fans von Thomas Müller wehtun dürfte.
Ja, aber ich finde, da ist dann schon noch ein Unterschied zwischen 10 Minuten oder 24 Sekunden. Ich glaube, im Hinspiel waren es gerade mal 3 Minuten, die er dann auf dem Platz stand. Ist für mich auch, also was willst du in 24 Sekunden schon groß reißen? Und ich glaube nicht, dass ein Thomas Müller jetzt noch ein weiteres Spiel auf seiner Champions-League-Agenda braucht, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, das ist ein Jungspund, den lässt man jetzt einfach auch mal kurz in der Champions League auf dem Platz stehen, damit er da auch ein bisschen Königsklassenluft schnuppern kann. Das braucht ein Thomas Müller nicht. Und für mich, ich verstehe nicht, was willst du damit erreichen? Du kannst doch auch gar nicht erwarten, dass Müller jetzt in 24 Sekunden groß ein Zeichen setzen kann, um sich dann vielleicht wieder in den Vordergrund zu spielen.
Ja gut, Vincent Kompany wusste natürlich nicht, wie lange noch gespielt wird, aber allzu lange war klar, wird nicht mehr gespielt. Von daher, ja, es ist, ich sehe es eher als Zeichen für die Zukunft. Ich glaube nicht, dass es ein bewusstes Zeichen war von Vincent Kompany, dass er sagt, hallo liebe Zuschauer vor dem Fernseher oder hier im Stadion, das wird die Rolle von Thomas Müller sein, sondern das ist ihm quasi ja so unbewusst, hat er das einfach gemacht. Und wir Medien und auch die TV-Experten wie Lothar Matthäus, wir schauen natürlich schon immer ganz genau auf Thomas Müller. Das hat ja auch Thomas Tuchel, als er noch Bayern-Trainer war, bemerkt und hat gesagt, Leute, wenn ein Thomas Müller nicht spielt, dann ist immer die Aufregung groß. Wenn ein Rafael Guerrero nicht spielt, dann wird das so hingenommen. Über den müssen wir übrigens auch noch reden. Aber das machen wir noch.
Ja, das machen wir noch. Glaubst du denn trotzdem, dass das jetzt ein Zeichen in Richtung Thomas Müller ist? Sportlich werden wir dich nicht mehr brauchen. Wir reden aber oft immer wieder darüber, dass ein Thomas Müller trotzdem so wichtig abseits des Platzes ist, dass er trotzdem bleiben wird. Immerhin läuft sein Vertrag ja auch aus. Wo siehst du da seine Rolle? Wie siehst du da seine Zukunft? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sportlich jetzt weder bei den Bayern noch bei einem anderen Verein vielleicht nochmal so wirklich was reißen kann. Und den Status, den er jetzt bei den Bayern hat, den wird er erst recht nirgendwo verständlicherweise nochmal in dem Ausmaß erreichen.
Ja, also ich gehe davon aus, das, was wir jetzt von Thomas Müller in den vergangenen Wochen erlebt haben, diese Nachdenklichkeit, diese Zurückhaltung, klar hat er sich gegen Leverkusen danach nochmal geäußert, aber so grundsätzlich macht er jetzt nicht den Eindruck, als würde er nochmal sagen, so und nächste Saison bin ich wieder Stammspieler. Die Zeiten sind vorbei, das weiß er selbst, aber ja, wie ich es gesagt habe, es ist ein Indiz dafür, wie Vincent Kompany in Zukunft wohl mit ihm rechnen würde. Auf der anderen Seite, die Bayern sind ja bereit, den Vertrag zu verlängern, einfach aufgrund seiner Verdienste. Ich habe es schon gesagt, es liegt alles in den Händen von Thomas Müller und irgendwie fehlen mir die Anzeichen dafür, dass er nochmal für eine weitere Saison bereitsteht. Ein anderer Verein ist, glaube ich, auch nicht das Richtige für Thomas Müller. Er ist ein Franchise-Spieler, wie er selbst mal gesagt hat. Von dem her müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass im Sommer Schluss ist für Thomas Müller. Wir haben kommende Woche am Dienstag haben wir die Gelegenheit, nochmal mit ihm zu sprechen, hoffe ich. Da hat nämlich die Dokumentation über ihn, die bei Prime läuft, Premiere in einem Münchner Kino. Da werden wir ihn auf dem grünen Teppich abfangen. Kein roter Teppich, ein grüner Teppich. Und ich hoffe, dass er sich dann ein bisschen deutlicher äußert zu seinen Überlegungen, was die Zukunft betrifft.
Ja, ich bin mir sicher, wenn es einer schafft, dann du. Ihr habt ja ein besonderes Verhältnis zueinander am Mikro, würde ich jetzt mal sagen. Ein sehr charmantes auf jeden Fall.
Ja.
Ja, du hast es schon angesprochen, Kumbi. Wir müssen aber auch über ein paar andere Personalien sprechen, die es vielleicht auch nicht so leicht beim FC Bayern haben werden. Was hast du denn da für Infos für uns?
Ja, also was jetzt keine Neuigkeit ist, Leon Goretzka ist immer noch Verkaufskandidat Nummer 1, auch wenn er sich jetzt in bemerkenswerter Art und Weise wieder rangekämpft hat, auch in die Startelf. Aber was man jetzt schon spürt, die Bayern wollen jetzt im Sommer wirklich Nägel mit Köpfen machen. Das hat auch damit zu tun, dass der Aufsichtsrat gesagt hat, jetzt wird wirklich nur noch eingekauft, wenn wir vorher verkaufen können. So wie es Uli Hoeneß im Sommer angedeutet hat, für den Transfersommer 2024. Diese Ansage gilt auch für den Sommer 2025. Und da werden wir erleben, dass Kingsley Coman nochmal ein Thema wird, dass Serge Gnabry derzeit auch nicht die großen Medaillen sich verdient, wir haben es besprochen, auch ein Kandidat sein wird. Und, das hat die Sportbild zuallererst berichtet, dass auch Leute wie João Palhinha auf der Liste stehen, die den Verein verlassen könnten, wenn ein entsprechendes Angebot reinkommt. Und da muss ich sagen, das wäre ein Hammer. Wenn man den Mann, dem man so lange hinterhergelaufen ist, der so teuer war, wo so ein Theater um ihn gemacht wurde, gerade von Thomas Tuchel, der sich ja statt Joshua Kimmich und statt Leon Goretzka einen João Palhinha gewünscht hat. Also das wäre, also ich sage jetzt nicht, dass João Palhinha bleiben muss. Ich bin kein großer Fan von ihm. Er hatte aber auch nicht die Gelegenheit, sich wirklich groß zu präsentieren. Ja. Aber grundsätzlich wäre das von außen betrachtet natürlich schon Wahnsinn, dieses Brimborium, das man gemacht hat, dieser
51
Aufwand, 50
Millionen Euro,
diese Verhandlungen und dann auch noch das Geld, das man auf den Tisch legen musste. Also dieser Aufwand, wie man sich da reingehängt hat, und dann gibt man ihm nach einem Jahr wieder die Möglichkeit zu wechseln. Also da sehen die Bayern nicht gut aus in der Nummer, wenn es wirklich so käme.
Du hast es angesprochen, es war ja der große Wunsch von Thomas Tuchel, der ja jetzt nicht mehr an der Seitenlinie des FC Bayern steht. Und man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass das jetzt ein Spieler ist, der bei Kompany unbedingt im Fokus steht, abseits seiner Verletzung.
Er ist kein Gamechanger, du hast die Verletzungen angesprochen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ganz München sehnsüchtig auf Palhinha wartet. Also ein Harry Kane, wenn der ausfällt, dann redet ganz Deutschland drüber. Bei Palhinha, da hat sich das ein bisschen gelegt, und ich habe es in der vergangenen Folge schon angekündigt, dieser Transfersommer 23, als man gerade Meister geworden ist mit Mühe und Not dank Jamal Musiala in Köln, und gleichzeitig hatte man aber keinen Sportdirektor. Der CEO war raus mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Dann hat man ja diese Transferkommission gehabt. Man hat sich auf Harry Kane konzentriert und man hat dann Alphonso Davies und Joshua Kimmich vergessen. Und Joshua Kimmich hat man deswegen vergessen, weil Thomas Tuchel intern klargemacht hat, ich brauche den Kimmich nicht. Ich will einen Sechser, ich will eine Holding Six. Und damals haben die Bayern entsprechend reagiert, haben ihrem damaligen Trainer das so ermöglicht. Okay, wir kümmern uns um Palhinha. Und dann kam der aber nicht. Dann musste man mit Kimmich weitermachen, der ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis gehabt hat zu Thomas Tuchel. Und also in diesem Sommer 23 ist wirklich einiges schiefgelaufen. Und die Probleme, die badet man jetzt aus, sowohl auf dem Platz als auch im Geldbeutel.
Ja, eben, apropos Geldbeutel, da ist ja dann auch nochmal die Frage, wahrscheinlich, wenn es so sein sollte und man verkauft Palhinha auch wirklich wieder.
Die 50 Millionen kriegst du nicht
auf
mehr.
Auf gar keinen Fall. Aktuell ist sein Marktwert jetzt sowieso bei 40. Das wird ein Minusgeschäft, ganz klar.
Das wird ein Minusgeschäft, ja. Man hat ihn dann immerhin von der Payroll. Wir wollen ihn jetzt nicht aus München hinausreden, aber er ist ein Thema. Da wird nachgedacht, ob er wirklich die Zukunft des FC Bayern vermittelt, und das wäre dann schon ein teurer Spaß gewesen. Also wir haben ja immer wieder Spieler in München gehabt, die nicht funktioniert haben. Man denke nur an Sadio Mané, und man kann auch viele andere aufzählen. Aber das wäre schon eine besonders teure Nummer.
Ja, und dann haben wir ja noch eine Personalie, über die wir auch sprechen müssen. Du hast es vorhin schon kurz angeteased, und zwar Rafael Guerreiro.
Ja, richtig. Da hört man auch, dass der bei einem entsprechenden Angebot den Verein verlassen könnte. Da sind wir wieder beim Sommer 23, und da sind wir wieder bei Thomas Tuchel. Rafa Guerreiro ist ja der Lieblingsschüler von Thomas Tuchel gewesen, aber das ist aktuell nicht auf dem Niveau, das sich der FC Bayern wünscht. Ich lobe Rafa Guerreiro immer für seine Flexibilität. Der kann auf vielen Positionen spielen, aber die Fehler, die er in den vergangenen Wochen jetzt reingehauen hat und auf den Platz gebracht hat, das hältst du so nicht mehr durch. Also
ja,
das wäre für mich persönlich einer der größten Verkaufskandidaten. Eigentlich noch vor Leon Goretzka. Klar, Leon Goretzka verdient deutlich mehr als Rafa Guerreiro, aber für mich drängt sich Rafael Guerreiro nicht als Stammspieler auf, sondern er drängt sich als Verkaufskandidat auf.
Ja, würde ich auch so sehen. Und gerade mit Blick auf seine letzten Spiele war er leider Gottes schon wirklich mehr Risiko für den FC Bayern. Und deswegen bin ich da absolut bei dir.
Er ist ja auch kein Lautsprecher, der Mannschaft jetzt irgendwie da ein Gefühl mitgibt und da, er ist jetzt kein mitreißender Typ, und wenn ich ihn da sehe, wenn er immer durch die Mixzone durchschleicht, mit starrem Blick, Hauptsache an uns Reportern vorbei, er hat sich nur einmal geäußert und das war bei seiner Vorstellung damals am Tegernsee. Also, ja, ich muss mich wiederholen, es ist nicht Bayern-like. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht und lauter böse Nachrichten bekomme, aber so ist nun mal meine Meinung.
Nein, wir haben ja schon gesagt, wir gucken hier auch etwas kritischer drauf, und es ist ja nun mal so, gerade wenn man eben dieses Problem der Abwehr hat, klar wurde er von den Bayern auch eher aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten und so die Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß, die er hat, und nicht unbedingt, weil er jetzt so ein total herausragender Verteidiger ist. Aber auch davon ist ja eben gerade nicht wirklich viel zu sehen. Und er wirkt so unsicher, er zögert, was natürlich schade ist, weil man einfach merkt es, ja, gerade Stichwort Unsicherheit, das zieht sich durch die ganze Abwehr. Und man hat das Gefühl, dass diese Signale links, rechts von jedem einfach nur die Unsicherheit zum anderen geschoben wird.
Ja, und er hätte ja alle Voraussetzungen. Aber was man auch aus Dortmund hört, er war nie der Trainingsfleißigste. Wir sind in München nicht in jedem Training dabei, aber da fügt sich schon ein Bild zusammen. Und deswegen, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der einen Vertrag beim FC Bayern ergattern konnte. Aber bei Rafael Guerreiro sehe ich das für die Zukunft leider nicht.
Ja, und aber einer, der einen definitiv guten und großen und starken Vertrag beim FC Bayern ergattern konnte, ist Jamal Musiala. So. Endlich, kann man schon fast sagen. Und deswegen gehen wir rüber in unsere nächste Rubrik.
Der Spieler der Woche.
Ja, letzte Woche, Kumbi, haben wir noch drüber gesprochen. Dann wurde es kurz nachdem, glaube ich, unser Podcast, unsere letzte Folge, dann veröffentlicht wurde, wurde dann auch die Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala bekannt gegeben.
Ja, ich hatte es ja angekündigt für das Jubiläum. Es wurde dann
nächste Woche.
Es wurde dann ein bisschen früher, weil ihr habt ja alle diese Filmchen gesehen, wo Jamal Musiala am Piano sitzt und so. Und das darf man nicht vergessen, da sind natürlich 15, 20 Leute drumherum. Und dann wissen es auch viele. Deswegen haben die Bayern das vermutlich ein bisschen vorgezogen. Der erste Satz in der Pressemitteilung von Herbert Hainer war: Was für ein wunderschönes, vorzeitiges Geschenk zum Vereinsjubiläum. Also ich habe nicht geschwindelt, dieses Datum hatte schon eine magische Bedeutung an der Säbener Straße.
Das stimmt, ja. Und trotzdem gibt es ja jetzt immer wieder Stimmen, die eben sagen, jetzt ist seine aktuelle Leistung, man hat das Gefühl, er ist irgendwie seit der Winterpause steckt er in einem Formtief, jetzt hat man ihm diesen Mega-Vertrag gegeben. Er wird zu einem der Bestverdiener neben Harry Kane gemacht. Du hast ja am Mittwoch eben auch Spotlight in unserem Format angesprochen, dass du glaubst, dass dieses Formtief auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das ja jetzt schon auch ein ganz schönes Hin und Her war mit dem Vertrag.
Ja, also es hat mehrere Punkte. Es ist natürlich so, die Hinrunde war exorbitant gut. Und der Fokus lag dann auch auf dem Platz, auf ihm. Also wenn man Mannschaften erlebt, die zu zweit, zu dritt, zu viert auf Jamal Musiala gehen, dann ist es natürlich schwer für ihn, da noch zu glänzen. Und die statistischen Werte sprechen auch eine klare Sprache, dass die Kurve ein bisschen nach unten geht. Aber ich bin jetzt da nicht so der Alarmist wie zum Beispiel Didi Hamann, der ja wirklich in deutlicher Art und Weise immer wieder davon berichtet, wie kritisch er Jamal Musiala sieht. Das geht dann schon teilweise ins Überkritische wirklich, das wird Jamal Musiala nicht gerecht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der nur über den Platz schleichen würde, sondern er hat einfach mal eine kleine Leistungsstelle und das ist auch völlig normal in seinem Alter. Und du hast es angesprochen, dieser Fokus auf ihn, dieses Theater um ihn, das könnte natürlich schon Spuren hinterlassen haben, und er ist ja eigentlich ein bescheidener Typ. Er hat ja vor dem Celtic-Spiel, habe ich ihn auf der Pressekonferenz gefragt, wie gehst du denn mit diesem Druck um? Und er hat gesagt, ich mache mir selbst schon genügend Druck. Er liest kein Social Media. Aber wenn ein Didi Hamann sich wiederholt so äußert, dann kommt das natürlich auch bei Jamal Musiala an. Und das macht einen Fußballer nicht unbedingt besser, wenn sich immer alles um ihn dreht. Ich schätze jetzt mal, jetzt wird ein bisschen Ruhe einkehren, nachdem der Vertrag eingetütet ist. Und ich habe es im Doppelpass Mitte September gesagt, wir haben in Deutschland echt ein Problem, dass wir ständig Leute ausbremsen wollen, dass wir junge Leute ständig auf den Boden der Tatsachen zurückholen wollen. Uli Hoeneß hat das bereits mit Toni Kroos gemacht, mit Bastian Schweinsteiger. Und das erlebst du in Spanien zum Beispiel oder in England ganz anders. Ich sage jetzt nicht, dass wir völlige Kritiklosigkeit an den Tag legen sollten, aber man muss schon das Gesamtbild sehen und Jamal Musiala ist jemand, der auf viele Jahre hin den deutschen Fußball gerade in der Nationalmannschaft prägen wird und da müsste man eigentlich einen anderen Umgang pflegen und wenn ich dann immer höre, die Vergleiche mit Florian Wirtz, ja, Florian Wirtz hat gegen die Bayern deutlich mehr abgeliefert als Jamal Musiala für die Bayern gegen Leverkusen. Aber dieses Hochschaukeln, dieses Duell, das ist ja auch völlig fernab jeder Realität. Die beiden haben ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Ich habe das während der Europameisterschaft erlebt. Das sind dicke Kumpels und die wollen dieses Hochhypen auch gar nicht. Die wollen gar nicht, dass es heißt Wirtz oder Musiala, sondern die konzentrieren sich jeweils auf sich selbst.
Ja.
Jetzt habe ich wieder furchtbar viel geredet, aber du merkst, das Thema bewegt mich durchaus.
Ja, total. Und ich finde, du sprichst ja auch einige richtige und wichtige Sachen an, dass ich es auch, also als ich das eben auch gelesen habe, unter anderem von Didi Hamann, konnte ich auch nur den Kopf schütteln, weil ich mir dachte, wie kann man denn jetzt wieder anfangen, nur weil mal 2, 3 Spiele, natürlich nicht in Topform war, aber ich glaube, den ersten, den es am meisten ärgert, ist Jamal Musiala selbst. Und er wird auch wieder in den nächsten 2, 3 Spielen auch wieder zeigen, dass er die Zahlen, die er da bekommt und die Wertschätzung, die er da bekommt, dass er das auch zu Recht alles bekommt. Und ich finde das auch ganz schwierig, da nach nicht mal eine Handvoll schlechten Spielen hintereinander oder nicht guten Spielen, sagen wir es mal so, schlecht ist auch wieder zu viel, dann da schon wieder direkt in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, er ist, die Zahlen stehen nicht in Relation mit seiner Leistung, finde ich auch ganz schwierig. Jamal Musiala wird noch so unfassbar wichtig sein, wenn er es nicht jetzt schon ist für den FC Bayern. Vielleicht ist er auch dann derjenige, der es auch mal schafft, den Ballon d'Or dann zu gewinnen und nach Deutschland zu holen. Er könnte der Grund sein, warum vielleicht auch Florian Wirtz dann mal an die Säbener Straße kommt. Also ja, muss ich auch sagen, finde ich nicht schön, dass man da dann schon wieder so ins Negative gegangen ist, wenn es um ihn und seine Leistung geht.
Tja, das war jetzt die Anwaltskanzlei Kumberger Etti Kumberger. Haben wir Jamal Musiala schön verteidigt. Aber wie gesagt, es soll jetzt nicht in Kritiklosigkeit abdriften und an Fantum. Wir sind kein Fan-Podcast, sondern wir sind eine Journalistin und ein Journalist. Deswegen sehen wir alles kritisch und wir versuchen das jetzt wirklich einzuordnen. Also bei Jamal Musiala sehe ich die Kritik jetzt wirklich übertrieben.
Ja, nee, also wir haben ja, dafür finde ich auch am Anfang des Podcasts ja genug Kritik geäußert und da finde ich meistens ja auch zu Recht. So, jetzt wollen wir aber noch mal aufs Wochenende schauen. Die Bayern haben jetzt zumindest mal ein bisschen Pause, nicht allzu viel. Dann am Sonntag spielen sie in München gegen Eintracht Frankfurt. Was glaubst du, welches Gesicht wird der FC Bayern da zeigen, Kumbi?
Ja, ich hoffe, dass es wieder ein spielerisches Gesicht wird. Es ist ein Heimspiel und ich erinnere mich ans Hinspiel, wie die Bayern da in der Anfangsphase gespielt haben. Das war ja wirklich
3:3.
Das war ja, ja, 3:3, klar. Ja. Am Ende des Tages, oder wie Max Eberl sagen würde, am langen Ende war es dann irgendwie zu wenig, weil nur die Statistik, die auf der Anzeigentafel steht, zählt. Aber wenn die Bayern es wirklich schaffen sollten, so zu spielen, wie sie im Hinspiel gegen die Eintracht in der Anfangsphase gespielt haben, das war Fußball vom Mars oder vom Uranus. Oder von, keine Ahnung, von, also das war Milchstraßenfußball, das war echt top. Und wenn sie das über 90 Minuten oder vielleicht auch nur über 70 Minuten hinkriegen, dann kann der Sieger nur FC Bayern München heißen. Ich weiß aber nicht, ob man jetzt so aus diesem, also jetzt haben wir dreimal Kampf gesehen, jetzt sollte mal wieder was Spielerisches kommen.
Ja. Ja, vor allem die Eintracht, die das natürlich auch gut hinbekommt, Tempo ins Spiel zu bringen. Und gerade da ist ja dann der FC Bayern sehr verwundbar, beziehungsweise dann die Defensive, die dann da so ein bisschen ins Straucheln kommt. Also die langen Bälle sollten sie zumindest versuchen zu vermeiden.
Auf jeden Fall. Wenn sie aus dem Hinspiel gelernt haben, dann sollten sie das vermeiden.
Ja, auf jeden Fall. Gut, Kumbi, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder jede Menge.
Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Das ist Wahnsinn, ja.
Ich brauche jetzt zwar ein Glas Wasser, weil der Mund ist trocken vom vielen Reden.
Das kannst du dir jetzt gönnen. Das gönne ich mir jetzt auch. Ich gönne mir jetzt auch einen Kaffee. Und nächste Woche sehen wir und hören wir uns ja auch schon wieder. Und dann sogar zu einem besonderen Anlass. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Da ist ja dann schon der 27. Februar. Und der 125. Geburtstag des FC Bayern.
Ja, wir werden aber jetzt nicht irgendwie Happy Birthday singen, sondern
nein,
das wird seriös
ablaufen.
Ich kann
auch nicht backen, also von daher werde ich auch keinen Kuchen mitbringen.
So ist es.
Aber es ist ja trotzdem ein schöner Anlass und ich bin mir sicher, dass uns auch da die Themen wieder nicht ausgehen werden.
So wird es sein. Ich wünsche euch da draußen eine schöne Restwoche und ein tolles Fußballwochenende.
Das wünsche ich auch. Und nicht vergessen, morgen Champions League-Auslosung. Schön einschalten bei Sport1.
Und nicht vergessen, bewerten, kommentieren. Wir freuen uns über jedes Feedback.
Ganz genau. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.